Veranstaltung ist unglaublich intensiv vorbereitet worden. Ich sage das ganz ehrlich, auch so offen, weil das leider oft nicht mehr so der Fall ist. Und die Kolleginnen haben auch im Vorfeld interessante Fragen uns zugeschickt und überlegt, was sie gern diskutiert haben wollen. Und ein wenig weiche ich deswegen auch ab von dem, wie wir sonst dieses Themenfeld, unser Buch Mädelsache, Frauen der Neonazi-Szene vorstellen, und greife dann so ein paar Punkte schon vorab auf und werde auch so ein paar Aspekte deswegen auch gleich nochmal beleuchten, weil nämlich eine Frage, die gestellt worden war, und die fand ich ehrlich gesagt auch eine sehr wichtige: Wie seid ihr eigentlich auf dieses Thema gekommen? Warum habt ihr eigentlich ein Buch geschrieben? Das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen banal, aber tatsächlich ist das eine Überlegung gewesen, wo wir nämlich sehr lange dran gesessen haben. Andrea und ich haben schon immer wieder zu Frauen in der rechtsextremen Szene gearbeitet, vor allem immer im Spektrum der NPD, der Freien Kameradschaften, weniger im Bereich der Lebensschützer, um mal ein anderes Feld zu benennen, und sind dann tatsächlich auch bei einem anderen Buch so weit gegangen, dass wir mal ein Kapitel geschrieben haben, Frauen im Umfeld der NPD, und sind dann von einem Verlag, letztendlich am anderen Verlag, gefragt worden, ob wir nicht einfach ein Buch machen möchten. Und dann haben wir eher gesagt, ja, aber derzeit waren wir noch gar nicht so weit mit der Recherche. Und genau das war der Knackpunkt. Dem Verlag war das nämlich ziemlich egal. Der hat dann nämlich gesagt, oh, dann bauschen Sie das Kapitel, was Sie in dem Kapitel haben, doch einfach auf. Und da wussten wir, okay, das ist nicht unser Verlag. Und haben dann tatsächlich Christoph Link, bei dem wir mehrere Bücher zu dem Thema Rechtsextremismus veröffentlicht haben, eben auch das aktuelle Blut und Ehre, eben auch wieder zusammen mit Andrea, dann Christoph Links angesprochen und gefragt, ob er sich vorstellen könnte, vielleicht nur ein Jahr, wenn wir intensiver recherchiert haben, ein Buch zu dem Thema zu machen. Und tatsächlich sagten die blank zu, und wir haben dann sozusagen das Glück gehabt, einfach in Ruhe arbeiten zu können, haben auch dann eigentlich mit dem Thema es noch genauer intensiviert. Der Hintergrund ist tatsächlich, und das ist auch eine der ersten Thesen in diesem Buch, dass wir sehr stark den Eindruck haben, dass in Frauen in der rechtsextremen Szene wesentlich präsenter sind, in unterschiedlichster Form, und die werde ich nachher versuchen zu skizzieren, und gleichzeitig diese Präsenz gesamtgesellschaftlich, auch in linken Kreisen beispielsweise, gar nicht so wahrgenommen wird. Und natürlich bin ich auch gebeten worden, immer so den Link zu legen nochmal zur NSU, und es bietet sich natürlich auch an. Natürlich habt ihr alle diese Dame in den letzten Monaten, glaube ich, mehrmals gesehen, Beate Zschäpe. Das ist so der Auftritt, den ich regelmäßig und Andrea auch hier in München erleben. Sie kommt rausgeschritten, dreht sich sofort um. Sie hat in einem Schreiben an einem Kameraden sehr deutlich beschrieben, dass sie keinerlei Interesse hat, der Presse irgendwas preiszugeben und darum auch sozusagen sich sofort wegdreht, damit man durch eine Aufnahme vielleicht nicht nur irgendwelche Deutungen kommt. Und tatsächlich ist sie auch die Hauptbeschuldigte, und keine Sorge, muss ich auf alle Stellen hier so eingehen. Vor allem wird ihr gleichberechtigt vorgehalten, dass sie ein gleichberechtigtes Mitglied einer Nazi-Terrorgruppe gewesen ist, deren einzige Zweckbestimmung eben die Tötung von Menschen gewesen ist. Und das ist genau der zentrale Punkt, ein gleichberechtigtes Mitglied und nicht eine Mitläuferin, nicht eine, die da zufällig irgendwie verhangen ist oder die sich irgendwie unglücklich verliebt hat. Ich betone das so, vielleicht haben einige in Erinnerung, am Anfang, als die aufgeflogen sind, am 4. November 2011, haben wir ganz schnell junge Bilder gesehen von Uwe Mundlos und Uwe Grönert. Fällt euch hier irgendwas auf, wenn ich mal so eine Runde fragen darf bei den Bildern? Bei dem Bild, Entschuldigung. Nur Männer, ja. Vielleicht ist es auch zu klischeeartig, das so in den Raum zu schmeißen. Aber wir haben ja natürlich genau das Klischeebild des Rechtsextremismus. Ja? Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel, 96 in Erfurt aufgenommen worden. Im Übrigen von der Antifa, an der Stelle sei es auch nochmal erwähnt. Heute ist ja eher so, haben wir den Eindruck gewinnen, Rechtsextremismus ist ein großes mediales Thema. Da würde ich auch ein großes Fragezeichen hintermachen, aber damals war es so gut wie gar kein Thema. Und tatsächlich in den ersten Monaten hat man in der Berichterstattung vor allem Material aus antifaschistischen Kreisen gesehen, die eben schon seit langer Zeit auch die Entwicklung dokumentieren. Hier ist natürlich auch der Aspekt für uns immer noch dabei, Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel, immer noch dieses Klischee, dumm, alkoholisiert, gewaltbereit. Und das ist natürlich auch genau ein zentraler Punkt, wo wir auch wirklich versuchen, gegenzuschreiben. Ist ja nur mal in Erinnerung gerufen, Uwe Mundlos hier in der hellen Bomberjacke, war dabei Abitur zu machen, hätte studiert. Uwe Bernhard hat eine geschlossene Berufsausbildung. Beate Zschäpe, die nicht hier dabei ist, nennt sich selbst Oma-Kind, weil sie bei der Oma groß geworden ist. Aber tatsächlich, da merkt ihr schon drei unterschiedliche Biografien, dass man eben gar nicht so pauschal sagen kann, der eine Aspekt führt dazu, dass man Rechtsextremistin wird, oder der andere Aspekt. Es ist immer ein bestimmtes Setting. Und gerade in den Recherchen von uns haben wir nämlich genau festgestellt, dass Beate Zschäpe, das hat sich auch mittlerweile bei einigen Aussagen vor Gericht auch bestätigt von ehemaligen Kameraden, dass sie eben auch 150%ig politisch dabei gewesen sei, dass sie auch gewalttätig gewesen ist. Es gibt einzelne Leute, die sich noch gut daran erinnern können, wie sie in Jena von ihr auch angegriffen worden sind, weil sie aus Antifa-Szene gewesen sind, dort aus der jungen Gemeinde beispielsweise gekommen sind. Aber das war auch gleichzeitig ein anderes Phänomen, worauf ich auch ein bisschen hinaus möchte, weil Andrea und mir genau wir das befürchtet haben und uns ehrlich gesagt bestätigt fühlten, warum wir das Buch geschrieben haben. Weil von Beate Zschäpe haben wir solche Kampfbilder, Aktionsbilder nicht gesehen, sondern Szenen aus dem Leben der Nazi-Braut. Terrorbraut mit Schlafzimmerblick, Beate Zschäpe galt unter ihren Freunden als heißer Feger. Leider nicht Boulevard. Ja, wenn dann eine Prozessberichterstattung am Anfang mitbekommen hat, auch der Bayerische Rundfunk als erstes veröffentlicht, als sie rausgegangen ist, die Tönung ihrer Haare hat 10 Euro im Knast gekostet. Selbst öffentlich-rechtliches Medium. Und genau das ist auch das Thema, der Aspekt gewesen, den wir ganz schnell erleben können. Wenn man sich das nochmal in Erinnerung ruft, die Frau hat 13 Jahre Illegalität hinter sich gehabt, mindestens 10 Alias-Identitäten und steht eben angeklagt dafür, dass sie eine terroristische Vereinigung mit gleichberechtigt getragen hat. Und was haben wir in den ersten Wochen erleben dürfen? Eben hier nochmal die Bild-Zeitung, wo dann das Ähnliche sie präsentiert wird. Und letztendlich, ich glaube, hier brauchen wir das gar nicht groß betonen, hat es natürlich zwei Ebenen, die hier massiv angeschnitten werden. Nämlich das eine, dass hier ganz klassisch einer Frau allgemein politisches Bewusstsein gänzlich abgesprochen wird. Ich glaube, anders kann man diese Bilder nicht deuten. Und gleichzeitig auch ihr eine wirkliche Überzeugung, eine politische rechtsextreme Überzeugung, auch abgesprochen wird. Und genau dieses Phänomen haben wir immer wieder in den Jahren erleben dürfen. Regelmäßig bei Recherchen haben wir immer wieder gehört, ach, die soll rechtsextrem sein? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist doch eher eine, sieht aus wie eine Ökodame. Oder ist doch eine ganz nette. Ja, die ist mit so einem komischen Typen zusammen. Der ist wohl bei der NPD. Aber sie, nein, sie ist immer ganz höflich. Und das haben wir wirklich über die Jahre und gerade als wir intensiver zu dem Buch recherchiert haben, immer wieder regelmäßig hören dürfen. Die völlige Entpolitisierung von Frauen in der rechtsextremen Szene. Und unsere zweite These ist, dass das genau einer der Gründe ist, warum diese Frauen erfolgreich sind. Warum sie es anders schaffen, gesellschaftlich Akzeptanz für rechtes Gedankengut zu gewinnen, sogar auch andere Wählergunst für sich sozusagen auch schaffen, ganz gezielt anzusprechen. Es sei nur am Rande erwähnt, später kamen dann endlich doch nochmal tatsächlich Bilder, wo man sie auch in politischer Aktion gesehen hat, hier unter anderem bei einer illegalen Demonstration, wo sie dann mit an der Sitzblockade umgesetzt hat. Es gab auch andere mehrere Aktionen. Ohne das jetzt in einem Tratsch auslaufen zu lassen, aber an einer Stelle ist es dann doch mal ganz interessant, auch das Beziehungsgeflecht zu erkennen. Tatsächlich wurde in den Medien ja unglaublich darüber spekuliert und das war auch wieder so ein Tenor, den wir leider festgestellt haben, der Entpolitisierung, dass nämlich vor allem am Anfang gefragt worden ist, mit welchen der Uwes war sie denn jetzt zusammen? Und die brisanteste Frage ist gewesen, waren sie vielleicht alle drei zeitgleich im Bett? Sei mal dahingestellt, was daran so schlimm oder wie auch immer sei. Interessant fanden wir etwas anderes, nämlich dass ein führender Kader aus dem Netzwerk von Blatt und Anna 2000 verboten. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen tratschig, ein bisschen intim, aber an der Stelle fand ich es sehr interessant. Der war nämlich kurz bevor sie abgetaucht sind, unglaublich in Beate Zschäpe verschossen. Das konnten wir in den Akten nachlesen. Und er schwärmt total von ihr. Und dann sagt er irgendwann aber auch, ja, aber jetzt mit meinen Worten, weil ich das Zitat nicht mehr so gut im Kopf habe, dann betont er eigentlich sehr deutlich, naja, die hat sich eigentlich beschwert, führender Kader von Blatt und Anna, ja, 2000 verboten, dass wir nur Konzerte ausrichten, Bands promoten und hier und da mal eine Aktion starten. Und dann fing er nämlich an, darüber so ein bisschen zu jammern, die wäre schon ziemlich hart politisch drauf gewesen. Und die hätte auch was vom Kampf geredet und eigentlich war er davon genervt. So eine selbstbewusste, so eine politische Frau schien ihm dann tatsächlich doch ein bisschen zu sehr nicht zu gefallen, beziehungsweise er merkte halt auch, dass er gegenüber den Uwes in dieser Konstellation nicht mithalten konnte, weil er, wie sie es, wie er es nannte, viel zu sehr auf Party gewesen sei. Das war zumindest der Vorwurf von Zschäpe. Finde ich deswegen so interessant, normalerweise würden uns Beziehungsgeflechte gar nicht so interessieren, weil hier aber nochmal aus der Szene heraus der politische Kontext deutlich wird. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob dem Starke aufgefallen ist, was er der Polizei da erzählt hat, aber das ist ein anderes Phänomen. Und Der Hintergrund ist, dass wir natürlich jetzt auf einmal dieses Phänomen Beate Zschäpe haben und jetzt auf einmal auch Frauen anders vielleicht in der Mitte der Gesellschaft aus dem rechten Spektrum wahrgenommen werden. Aber es ist eigentlich ein Prozess, der schon seit einigen Jahren anläuft. Und das betrifft alle Spektren der radikalen Rechten, beispielsweise bei der NPD, hier eine Ausnahme aus Goslar. Es ist eben kein ostdeutsches Phänomen. Hier eben unter anderem eine junge Aktivistin, wo man auch vom Style eigentlich sagen kann, recht dynamisch, recht modern, gar nicht mehr so klischeeartig, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, vielleicht auch schon ein bisschen so wie eine autonome Nationalistin, wo es auch große Diskussionen drum gibt. Aufgenommen in Goslar bei einer Aktion der NPD oder hier aufgenommen in Lübten beispielsweise, wo man auch nochmal das vielleicht erwartete Bild sieht, nämlich von Frauen, die sehr klassisch, sehr traditionell sich in der rechtsextremen Szene bewegen, vor allem im völkisch orientierten Milieu, erleben wir auch genau solche Frauen. Im Übrigen, wenn man genauer hinschaut, ihr könnt es bei dem Kleid nicht ganz gut sehen, ist sie auch tätowiert. Sie kommt eigentlich von den Skin Girls Deutschland, einer schon Mitte der 90er Jahre bestehenden Skin Girl Front innerhalb der rechten Szene, die sich selbst aufgelöst haben, als es die ersten Verbotswellen von freien Kameradschaften gegeben hatte, wie unter anderem der Hamburger Sturm 1999 beispielsweise. Und die dann mittlerweile sich eher so politisch definieren. Na und hier auch nochmal eine Aufnahme aus Braunschweig. Männer denken anders als wir Menschen. Aufgenommen bei einem Aufmarsch unter anderem von Ricarda Riefling, die vielleicht einige hier im Raum kennen, die lange mit Dieter Riefling zusammen gewesen ist. Beide haben diesen Tag der deutschen Zukunft in Norddeutschland hochgezogen. Ricarda Riefling übrigens führend. Und genau da ist auch, als sie in Braunschweig auch marschiert sind, auch genau sie diejenige gewesen, die dort die Demonstration geleitet hat. Und vielleicht haben es einige in Erinnerung, sie sind erst in Braunschweig und dann ein paar Stunden später in Peine aufgelaufen, also schon sehr hochgradig organisiert. Und vor allem, wie gesagt, eben auch eine Frau, die führend ist. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, bis auf Todesstrafe für Kinderschänder wird uns vielleicht was auffallen. Aber wenn wir ehrlich sind, bei der anderen Frau würden wir wahrscheinlich gar nichts denken, wenn die neben uns steht oder irgendwo vorbeigeht oder irgendwo sitzt. An der Uni beispielsweise. Tatsächlich ist das natürlich auch ein Phänomen, was wir mehr und mehr wahrnehmen. Es gibt immer wieder, und ich bin mir gar nicht sicher, und Andrea und ich haben auch öfters hin und her überlegt, ist so eine Klischeevorstellung, dass Männer ja pauschal tatsächlich irgendwie mehr rechtsextremes Gedankengut verinnerlicht hätten. Und ihr ahnt schon, wenn ich das so formuliere, stimmt's nicht. Tatsächlich ist es so, dass schon seit Jahren unter anderem der Parteienforscher Richard Stürz beispielsweise festgestellt hat, dass Frauen im Großen und Ganzen genauso wie Männer zu Rechtsextremismus neigen. Es hat eine Nachuntersuchung gegeben, nenne ich das jetzt mal, es hat große Studien gegeben, eine kleinere, beispielsweise für Berlin-Brandenburg von 2000 bis 2008, wo man sogar festgestellt hat, dass der Anteil von Frauen, dass die Einstellungen bei Frauen gestiegen sind, die Männer damals in der Studie bei 13% sind. Es gibt allerdings einen Unterschied und das ist so eine, verzeiht es mir, wenn es jetzt ein bisschen soziologisch wird, aber eine alte soziologische Erkenntnis, dieses Phänomen zwischen Einstellung, Verhalten, klafft oft auseinander. Hier kann man vielleicht das auch mal ganz plakativ sagen. Ich glaube, wir alle werden total betonen, dass wir unglaublich gleichberechtigt miteinander umgehen. Wenn man Freunde nahefällt, fragt, klingt das vielleicht etwas anders. Vielleicht ist dann so das Engagement in der WG, wie oft bringt denn wer da den Müll weg, anders als die Selbstwahrnehmung. Und das vorsichtig anzudeuten, was damit gemeint ist, dass Einstellung und Verhalten sozusagen sich nicht widerspiegeln müssen. Tatsächlich gibt es zwei Unterschiede im Verhalten. Unter anderem ist es immer noch so, dass die NPD beispielsweise und auch alle anderen radikal rechten Parteien in Europa vor allem von jungen Männern gewählt werden. Es gibt einen Trend, dass das leicht sich ändert, aber vor allem sind es immer noch junge Männer, die die Parteien wählen. Und das Gleiche, es ist immer noch so, dass tatsächlich die meisten Straf- und Gewalttaten ca. 90% von Männern verübt wird. 10% von Frauen, in den letzten Jahren von 5 auf 10 angestiegen. Andrea und ich sind hier aber, glaube ich, nicht alleine der Meinung, es gibt auch andere Kolleginnen und Kollegen, die zu dem Thema genau arbeiten, dass wir hier vielleicht eher auch das Phänomen haben können, dass da nicht so genau geschaut wird. Ich nenne ein Beispiel, in Sachsen ist der Sturm 34 verboten worden, es hat große Prozesse gegeben. Die Hälfte der über 40 Mitglieder war weiblich. Vor Gericht ist keine einzige Frau gekommen, obwohl sie regelmäßig Leute überfallen und angegriffen haben, beispielsweise nach Punkkonzerten so Nagelbretter auf die Straße gelegt haben, um die Leute dann quasi aus den Autos rauszuziehen und dann auf sie einzuschlagen. Und bevor ich es vergesse, ich sei nochmal an eine kleine Stormaktion hier in Hamburg erinnert. Die DGB-Jugend hat beispielsweise mal in Wandsbek eine Veranstaltung gemacht, wo wir im Nachhinein festgestellt haben, dass auch wir da nicht richtig gedacht haben, nicht richtig geschaut haben. Es waren nämlich erst zwei rechtsextreme Frauen im Raum. Die Ordner haben sie durchgelassen. Vielleicht auch dem Klischee erlegen, naja, Frauen sind vielleicht ja nicht und so weiter. Und dann sind sie weg gewesen und auf einmal hat es damals einen etwas stärkeren Angriff von Rechtsextremen aus Hamburg gegeben, die dieser Veranstaltung springen wollten. Und da merkt man eben auch, wie diese Klischees auch bei uns vielleicht greifen, dass man da nicht so genau geschaut hat. Glücklicherweise konnte man die Leute, die Rechten draußen vor der Tür halten, aber da sieht man eben auch, zu Akzeptation, Straffälligkeit und Gewalt neigend, kann eben auch diese Zuarbeit sein, die natürlich dann auch ganz gerne ausgeblendet wird. Habe ich hier schon angedeutet, dass da was im Schwanger ist, dass sich was etwas bewegend ist, erleben wir gerade in der NPD, und das ist tatsächlich, wo wir sehr vorsichtig sind, einen Trend, dass mehr Frauen politische Mädchenfreiräume sich erstreiten, durchsetzen. Und wenn ich schon sage, erstreiten, durchsetzen, drückt das auch ein bisschen aus, dass da Reibung ist. Nicht alle Landesverbände, sage ich mal, freuen sich sehr darüber, dass NPD-Frauen beispielsweise nach vorne gehen. Aber hier nur mal ein Zitat von Manuela Kokott, NPD-Kreisvorsitzende Oberland-Brandenburg. Und sie betont beispielsweise, dass manche Kameraden es nicht gerne sehen, dass Frauen politische Arbeit leisten. Einige von ihnen finden es nicht in Ordnung, dass Frauen an Demonstrationen teilnehmen. Dazu, oder bei Wahlen kandidieren, Entschuldigung. Dazu kann ich nur sagen, wir leben im 21. Jahrhundert und die Zeit, wo Frauen von bestimmten Dingen oder Tätigkeiten ausgeschlossen wurden, ist längst vorbei. Ich glaube, hier wird es deutlich. Ja, es ist schon eine kleine Kampfansage. Und tatsächlich erleben wir eben, dass es in den Landesverbänden ganz, ganz unterschiedlich gehandhabt wird. Wir sagen da nicht pauschal, Frauen sind wesentlich führender in der NPD aktiv. Aber es gibt bestimmte Landesverbände, Brandenburg, Sachsen beispielsweise, wo Frauen wirklich führend auch die Politik mitgestalten. Ein Gegenbeispiel ist Mecklenburg-Vorpommern. Bis heute sind dort Frauen in keinster Weise in führender Funktion aktiv und mit dabei. Und nicht nur Freundin oder Frau von einem Neonazi sein, hat schon vor Mitte der 90er Jahren Inge Nottelmann versucht, die hier vielleicht einigen von euch ein Begriff ist, weil sie schon seit etlichen Jahren gerade im norddeutschen Raum eine der führenden Frauen ist. Regelmäßig ist sie auch diejenige, die hier Aufmärsche angemeldet hat. Ich habe sie übrigens auch als Zeugin erleben dürfen, weil vor ein paar Jahren Neonazis einen Mensch mit dunkler Haut in einer Bäckerei fast schwerst zusammengeschlagen haben. Inge Nottelmann war dann die Zeugin. Und da ist mir ehrlich gesagt bei ihrer Vernehmung aufgefallen, warum sie so sehr in der Szene auch wirklich akzeptiert wird. Weil sie zum einen wirklich es konsequent geschafft hat, gegenüber Richter, Staatsanwalt und Nebenklage konsequent das Bild aufrechtzuerhalten. Der hat angefangen und die Leute haben sich nur verteidigt. Sie hat wirklich ein Hähnchen für ihre Jungs sich richtig stark gemacht. Und des Weiteren ist mir aufgefallen, dass sie reden kann, dass sie gebildet ist, dass sie wirklich in der Lage gewesen ist, ganz konsequent, nüchtern, sachlich dort sozusagen in ihrem politischen Sinne zu agieren. Und mir war es danach kein Rätsel mehr, warum sie wirklich in dieser Szene auch wirklich was zu sagen hat. Sie hat angefangen mal mit einer sogenannten Mädelschar. Die gibt es heute nicht, aber man merkt da so den Tonfall, der da schon ein paar Jahre vorher, den wir jetzt erleben, sozusagen zum Tragen kommt. Auch ich lese das mal vor. Und zwar haben die das so als ein Fragespiel gehabt, als eine rhetorische Frage in einem Werbeflyer gehabt. Ich zitiere mal, wie das da stand. Ich nahm immer dann, wenn mein Freund Zeit hatte, an Demonstrationen teil. Ich unterstützte möglichst viele nationale Musiker durch meine Konzertbesuche. Habe ich zu zahlreichen Kameradinnen Kontakt und fast keine Party ausgelassen. Dann bist du bei uns verkehrt. Klingt schon fast nach Beate Zschäpe. So in dieser Denklogik. Und dann geht dieser Werbeflyer weiter. Wenn du aber antworten möchtest, ich war nicht immer nur Anhängsel meines Freundes, sondern auch dann, wenn er keine Zeit oder Lust hatte, eine Kämpferin für Deutschland, dann melde dich. Und hier merkt man genau sozusagen diesen neuen Schwung, der natürlich auch nicht von 0 auf 100 da gewesen ist, sondern so langsam in der Szene gewachsen ist. Und gerade Inge Nottelmann, die Mädelschar, wie gesagt, hat nicht funktioniert. Es sollte eine eigene Kameradschaftsgruppe werden für Frauen. Aber es waren genau diese Startpunkte, mit denen wir es eben dann auch heute noch zu tun haben. Und eine Person ist, glaube ich, hier in dem Kontext, auch wenn sie in Sachsen lebt, leider von erschreckender Relevanz, Gitta Schüssler, die einzige NPD-Landtagsabgeordnete. Sie ist nur deswegen im Übrigen die einzige NPD-Landtagsabgeordnete, weil in Sachsen-Anhalt nur 4.500 Stimmen gefehlt haben, sonst wäre die NPD dort in den dritten Landtag gezogen. Dort hat Heidrun Walde für sie kandidiert. Heidrun Walde habe ich interviewt. Heidrun Walde war auf Listenplatz 5, wäre also in den Landtag gekommen. Und sie hat genau diesen Kurs, den Gitta Schüssler hier auch betont, auch in dem Interview durchgehalten. Gitta Schüssler hat ziemlich deutlich auf den Punkt gebracht, wen interessiert es denn, welcher Panzer vor Stalingrad stand, wenn heute die Arbeitsplätze nach Osten und unsere Kinder nach Westen abwandern? Ihr ahnt, worauf ich hinaus möchte, nämlich, dass tatsächlich innerhalb der NPD sich viel, viel massiver, nachhaltiger mit den sozialen Themen, mit lokalen Problemen auseinandergesetzt wird. Und gerade Frauen hier aus ihrer Logik heraus diesen Parteikurs massiv unterstützen. Das heißt nicht, bitte nicht falsch verstehen, dass sie einfach nur instrumentell von der Parteiführung angewiesen werden, sondern nein, wir erleben tatsächlich, dass Frauen von sich aus diese Themenfelder versuchen zu besetzen. Und bei Heidrun Walde in dem Interview, was ich geführt habe, im Übrigen in einem italienischen Café in Magdeburg, wo der erste Spruch dann auch gewesen ist, naja, das geht ja gerade noch. Dann habe ich noch geantwortet, naja, aber Sie haben das vorgeschlagen. Ja, es gäbe ja keine deutschen Restaurants mehr. Sie hat dann auch konsequenterweise nur Kaffee getrunken, weil Cappuccino war dann auch schon zu viel. Aber hat genau auch gesagt, sie möchte, so, sie ist eine etwas ältere Dame, möchte sich eben auch für die Rentnerinnen vor allem einsetzen, damit eben die Altersarmut kein so großes Problem wird. Und ein Thema, das brannte ihr so sehr auf der Seele, sie ist auch beim Ring Nationaler Frauen aktiv, genauso wie Gitta Schüssler, ist der FPD-Frauenorganisation 2006 gegründet und hat dann auch sofort ein Thema präsentiert, was den Ring Nationaler Frauen enorm interessiert, nämlich Gender Mainstreaming. Und bevor ich irgendeine Frage stellen konnte zu dem Thema, hat sie sofort angefangen, also Herr Spalt, da guckt man ins Höschen, wenn die auf die Welt kommen, und da weiß man, was man ist und wie man zu erziehen hat. Dann wollte ich noch was von, naja, es geht auch irgendwie gleicher Lohn und so weiter. Ach, und dann kam eine Hasstirade gegen Lesben, frigide Frauen, Schwule, Emanzen, Feministinnen und alles, was man sich so klischeeartig vorstellen kann. Das Gespräch ging noch länger, aber zu dem Thema gab es keine Möglichkeit der Nachfrage mehr, außer dass man wieder diese übliche Hasstirade dann sozusagen erfahren konnte, dass das eigentlich nur ein Projekt von Schwulen, Lesben, frigiden Frauen und so weiter wäre. Im Übrigen haben wir überhaupt bei unserer Recherche festgestellt, dass insbesondere die Frauen unglaublich homophob gewesen sind, also viel radikaler das formuliert haben, als wie wir es sonst aus den Recherchen von Männern kannten, aus welchen Gründen auch immer, aber tatsächlich war das einer der Punkte, die sie da, wo wir sehr überrascht waren, dass das mit der sehr brachialen Sprache dann auch gleich einhergeht. Ich betone beide Aspekte so von Gitta Schüssler und Heidrun Walde, weil beide nämlich auch sehr nach vorne gehen, auch sehr führend in der Partei sind. Gitta Schüssler ist 2006 die erste Vorsitzende des Ring Nationaler Frauen gewesen. Ich habe vorhin ja schon angedeutet, dass in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise die Frauen dort keine führende Rolle spielen. Anderswo unter anderem in Niedersachsen oder auch in Bremen, wo Frauen viel führender aktiv sind, um in Norddeutschland mal zu bleiben. Und Gitta Schüssler hat sogar es gewagt, und hier kann man wirklich das Wort sagen, wagen, sich hinzustellen und der NPD in Mecklenburg-Vorpommern vorzuwerfen, dass sie bei dem Kommunalwahlkampf unter anderem Wahlbetrug betrieben hätten. Weil nämlich tatsächlich ein Phänomen, was wir auch immer wieder erlebt haben, wenn Frauen für die NPD antreten, sind auf kommunaler Ebene, haben sie einen höheren Stimmenanteil, als wenn es die Männer machen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern. Die Frauen haben nur die Mandate danach abgegeben. An die Männer. Woraufhin sie dann sagte, Kameraden, das ist Wahlbetrug. Dann hat sie noch ergänzt, und im Übrigen seien sie eine Männersekte. Sie musste das Amt räumen wegen emanzipatorischer Anfälle. Allerdings haben dieses Wort ihr dann die Frauen vorgehalten. Das wäre dann doch ein bisschen zu weit gegangen. Der Erfolg ist im Übrigen, dass Gitta Schüssler deswegen vor allem sich auf Sachsen konzentriert hat und Sachsen wir auch den stärksten Ring nationaler Frauen haben. Und sie wirklich diesen Kurs nochmal beibehält. Hier ein Zitat aus der Deutschen Stimme. Die Deutsche Stimme ist die NPD-Monatszeitung mit Auflage von 25.000 Exemplaren. Auch hier lese ich das nochmal kurz vor. Nachdem die NPD jahrzehntelang den Ruf einer ewiggestrigen Altherrenpartei hatte, ist es uns gelungen, zunehmend Frauen für nationale Themen zu gewinnen. Dieses Wählerpotenzial sollte auch von Frauen vertreten werden, weil sich Frauen besser von Frauen repräsentiert fühlen. Also ihr ahnt schon, welche Spannung auch gerade da ist, wie dieses Thema sozusagen auch in der Partei brennt. Die Bundesführung ist sehr offen für diesen Aspekt. Es ist wirklich eher auf Landesebene, dass dort sehr unterschiedlich ist. Und wir haben auch wirklich erleben dürfen, sowohl bei dem Spektrum der freien Kameradschaften, der autonomen Nationalisten, die wir zum Milieu der freien Kameradschaften dazuzählen, als auch bei der NPD, wenn Frauen bei den Gruppenstrukturen sind, kommen immer wieder andere Frauen dazu. Es scheint dann auch sozusagen diese Hemmschwelle zu sinken, sich dort anzuschließen, sondern man scheint dann eher als Frau dann auch zu sagen, naja, wenn die dabei ist, kann das ja ganz interessant sein. In Prozenten ausgedrückt bei der NPD sind 24% Frauen aktiv. Interessanterweise dachten wir, es wäre bei den Kameradschaften höher. Es ist ein bisschen niedriger, es liegt bei 20%. Aber eigentlich haben wir gedacht, dass bei den Kameradschaften es vielleicht etwas anders sein könnte. Und natürlich, und keine Sorge, wir gehen auch noch auf andere Aspekte ein und nicht nur auf NPD und Ring nationaler Frauen. Tatsächlich haben wir aber im Wahlkampf erleben dürfen, dass Frauen dann eben doch genau diese Akzeptanzgewinner sind. Ihr seht hier eine Aufnahme in Beutzenburg, Landtagswahl 2011. Im Wahlkampf wurde dann unter anderem Müttergehalt durchsetzen gefordert. Heil und Wald hat möglichst im Gespräch natürlich auch gleich erklärt, der Spalt, da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Müttergehalt natürlich nur für deutsche Mütter. Dann wollte ich mir den kleinen Scherz noch erlauben, deutscher Pass, da hat sie auch nur gelächelt drüber. Und dann auch nochmal ergänzt, das muss man doch wissen, was wir denken. Dachte ich, stimmt, ich habe im Übrigen noch eine andere Frage gestellt, ich ahnte aber auch, was für eine Antwort kommt, habe nochmal wirklich darauf hingewiesen, es gibt ja in der Partei Leute, die den Holocaust relativieren, sogar ganz leugnen, und da merkt man auch, wie diese Frauen längst geschult sind, genauso wie die Männer, wenn sie kandidieren. Sie hat ganz charmant geantwortet, ach Herr Spalt, Sie wissen doch, wie alt ich bin, da habe ich doch gar nicht gelebt. Das ist eine Frage für Historiker. Also nichts von Selbstentlarvung in irgendeiner Weise. Und hier bei dem Bild sieht man auch etwas, was wir wirklich immer wieder erleben konnten. Dass eben tatsächlich das Gespräch auf der Straße, wenn Frauen da sind, anders funktionieren. Wir haben es auch erlebt, dass Flugblätter anders genommen werden, dass Flyer anders genommen werden und. Und hier unter anderem sieht man Marianne Pasteurs, die Frau von Udo Pasteurs. Udo Pasteurs, der NPD-Fraktionsvorsitzende, mittlerweile in zweiter Legislaturperiode in Mecklenburg-Vorpommern und Bundesvize. Und man sieht es auf dem Marktplatz aufgenommen, mitten im Wahlkampf. Und wer schnackt mit den Leuten? Sie. Und das ist eben leider keine Einzelaufnahme gewesen, sondern das ist tatsächlich, was wir immer wieder erleben durften. Und keine Sorge, ich gehe ja gar nicht so sehr auf alle Zahlen ein, aber... Nein, ich lese auch nicht alle vor. Charmante Einwurf. Ich möchte ganz gerne nur darauf hinweisen, dass wir auch tatsächlich ein bisschen einen Trend, habe ich eben gerade gesagt, 20% oder mehrheitlich wird die, überwiegend werden die rechtsextremen Parteien und radikalen rechten Parteien von Männern gewählt. Sieht man hier aber auch leider einen konstanten Punkt, nämlich beispielsweise, wenn man sich das anguckt, bei der NPD und den Frauen. Das ist nämlich ein Trend, der Partei sozusagen sehr gefällt. Zwischen 18 und 24 Jahre 10% der Stimmen von Frauen bekommen, 25 bis 34 sogar 1% dazu, 9%. Und tatsächlich interessanterweise bei den älteren Jahrgängen nicht. Und das ist auch ein Phänomen, was immer ganz gerne ausgeblendet wird, dass wir nämlich in Ostdeutschland, nur am Rande sei es mal erwähnt, gerade bei den Frauen eine unglaublich geringe Engagement, ich kann es nicht anders formulieren, ein geringes Engagement nach rechts haben. Man hat immer den Eindruck, im Osten ist es extrem schlimm, man muss sich manchmal auch genau die sozialen Schichten, die Altersstrukturen auch mal genauer anschauen und kriegt ein differenzierteres Bild an der Stelle. Da scheint nämlich doch irgendwas von DDR-Sozialisation vielleicht auch irgendwie gewirkt zu haben, dass da eine andere Hemmschwelle ist. Und im 21. Jahrhundert ist auch jemand anders angekommen. Ihr seht hier Sigrid Schüssler. Sigrid Schüssler ist mittlerweile die Vorsitzende des Ring Nationaler Frauen und auch sie betont vermeintlich kämpferisch, aber im zweiten Satz werdet ihr merken, naja, ganz so kämpferisch ist es nicht, wie sie gerade sozusagen die Partei sieht. Die NPD ist so wichtig für Deutschland, als dass man die Gestaltung der Partei alleine den Männern überlassen sollte. Das klingt schon. Und was das Thema Familie angeht, sind Frauen nun mal naturgegebenerweise die Fachleute. So kann man sich natürlich auch selbst einfangen. Und bisher ist uns nicht bekannt, dass ihr emanzipatorische Anfälle vorgehalten worden sind. Tatsächlich haben sie aber etwas anderes aufgegründet. Ihr seht hier Jeanne D. Sollte eigentlich mal Jeanne d'Arc heißen. Und zwar ist es tatsächlich eine Gruppe von Frauen aus der rechtsextremen Szene, aus der Erfahrung heraus, dass mittlerweile Frauen auch berufliche Konsequenzen erfahren, wenn es öffentlich wird, dass sie rechtsextremistisch ausgerichtet sind. Da ist halt sozusagen der Versuch, sich vor Ort dann mit Anwälten und rechtlichen anderen Formen der Solidarität zu helfen. Jeanne d'Arc sollte es wie gesagt heißen. Daraufhin hat es doch den zarten Hinweis vor allem der Männer gegeben, rechtsextreme Frauen, Selbstorganisation, okay, aber eine französische Nationalheilige, das ging ja nun nicht. John Deutschland soll es jetzt heißen. Das meinte ich ein bisschen mit den Spannungen und den Anspannungen in dir auseinandersetzen. Das heißt aber auch gleichzeitig wieder nicht, dass wir so vereinfachte Bilder zeichnen können. Und hier unter anderem nochmal der Bundeskongress, 19. April 2000 in Halberstadt, leider in Lollershof, treffen sich regelmäßig. Wenn man davor steht, hat man leider das Gefühl, man ist bei einem netten Öko-Gebäude und Milieu. Wir haben auch schon Kolleginnen und Kollegen getroffen, als wir darüber berichteten, dass sie sagten, oh Schreck, da waren wir auch schon Kaffee trinken, weil es so schön ist. Das ist natürlich ein anderes Phänomen.